Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Als heute Vormittag die Aktien von Fortum vom Handel ausgesetzt wurden, so der Börsenbetreiber Nasdaq Helsinki, da war schon klar, es ist was im Busche, denn Fortum ist die finnische Muttergesellschaft des deutschen Gasversorgers Uniper, der in Schieflage geraten war. Und hier wurde ja schon seit Tagen darüber spekuliert, wie dem Unternehmen geholfen werden kann. Schließlich spielt Uniper eine zentrale Rolle bei der Gasversorgung und ist nicht unbedingt durch eigenes Versagen in Schieflage geraten. Wie Uniper nun auf eine solide Basis gestellt werden soll. Mehr dazu gleich, auch wenn wir über den Handel an der Börse reden. Hier zudem mit einem Blick auf die Luftfahrtmesse im britischen Farnborough. Zwei Themen in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus mit der Lithiumgewinnung in Deutschland beschäftigen und dann wie jeden Freitag ein Firmenporträt im Programm haben und heute eine Agentur für Filmkomparsen vorstellen. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zunächst schauen wir auf das Rettungspaket von Uniper, das Bundeskanzler Olaf Scholz heute Mittag vorstellte. Kai Küstner mit den Einzelheiten.
Dem angeschlagenen Gasversorger soll unter anderem damit geholfen werden, dass der Bund fast ein Drittel der Firmenanteile übernimmt und die Kredite der staatlichen Förderbank von 2 auf 7 Milliarden Euro aufgestockt werden. Auch die Kundinnen und Kunden aber dürften das Maßnahmenpaket in Form höherer Energiepreise zu spüren bekommen. Ist doch, wie Bundeskanzler Olaf Scholz ankündigte, entweder zum 1. Oktober oder bereits zum 1. September eine Umlage für die Gaskonsumenten geplant.
Das kann schon sein, dass damit nochmal zusätzliche Belastungen verbunden sind, die 200 oder 300 Euro für eine vierköpfige Familie im Jahr betragen können.
So Scholz. Gleichzeitig versuchte der Kanzler, der für die Verkündung eigens seinen Wanderurlaub im Allgäu unterbrochen hatte, dem Eindruck, es herrsche Alarmstimmung entgegenzuwirken. Man werde gleichzeitig weitere Entlastungen auf den Weg bringen. Unter anderem kündigte Olaf Scholz eine große Wohngeldreform an.
Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen, keine einzelne Bürgerin, kein einzelner Bürger, auch nicht die Unternehmen in diesem Land.
So das wörtliche Versprechen des Kanzlers, der dafür den weltberühmten Fansong vom Fußballclub FC Liverpool oder auch vom FC St. Pauli zitierte und sagte, you'll never walk alone. Uniper war wegen der Drosselung russischer Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 und der hohen Gaspreise in extreme Geldnöte geraten.
Kai Küstner und das Rettungspaket für Uniper, womit wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main kommen. Heute für uns beobachtet von Claudia Wehrle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Frau Wehrle, wie reagieren denn die Anleger auf diese Rettungslösung?
Am Vormittag die Aktien von Uniper noch deutlich im Plus. Mittlerweile kann man regelrecht zusehen, wie der Kurs nach unten rauscht. -23%. Den Konzern finanziell zu unterstützen ist das eine. Die Versorgungslage insgesamt bleibt ja unsicher. Das trifft Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen. Und wenn der Staat bei einem Unternehmen einsteigt, bedeutet das eben auch, der Aktienkurs wird verwässert.
Soweit zu Uniper. Kommen wir zum Gesamtmarkt. Die Europäische Zentralbank hat gestern gesprochen. Ebenfalls seit gestern fließt derzeit wieder Gas durch Nord Stream 1. Bleibt noch die Regierungskrise in Italien und der dort jetzt beginnende Wahlkampf. Das ist in etwa die Ausgangslage für den heutigen Handelstag an der Börse. Was machen die Anleger bisher aus dieser Gemengelage?
Die sind wirklich hin und her gerissen, denn es ist klar, für alle Probleme, die Sie da eben angesprochen haben, gibt es keine einfachen und vor allem keine schnellen Lösungen. Immerhin der DAX, der kann sich von seinem Tagestief erholen, steht jetzt leicht im Plus bei 13.281 Punkten.
Und wie fällt dann Stand jetzt die Wochenbilanz aus?
Im Wochenverlauf sehen wir wirklich ein deutliches Plus beim DAX. Was ich eben für die Stimmung am heutigen Tag gesagt habe, gilt im Prinzip für die ganze Woche. Schnelle Lösungen gibt es nicht, daher das Bangen, aber dass die Europäische Zentralbank in dieser Woche doch einen deutlichen Zinsschritt gemacht hat und damit zumindest den Versuch getan hat, die Inflation in den Griff zu bekommen, das wird hier honoriert.
Reagiert der Euro noch auf EZB und Italien?
Ja, wenn die Zinsen in der Eurozone steigen, wirkt sich das erst einmal stützend für die europäische Währung aus. Aber es ist ja noch lange nicht klar, wie es in Italien weitergeht, welche Regierungsmannschaft das hochverschuldete Land in Zukunft führen wird. Dann sind noch schlechte Nachrichten von Konjunkturseite gekommen. Im Dienstleistungssektor und in der Industrie in der Eurozone, da gibt es zwar noch Wachstum, aber dieses Wachstum schwächt sich ab. Der Euro, der gibt nach, kostet aktuell nur noch 1,01 Dollar. 1,65.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und Gold?
Die Umlaufrendite ist gesunken von 1,15 auf 0,94% und die Feinunze Gold wird mit $1,723,37 gehandelt.
Der Triebwerkshersteller MTU hat heute am letzten Tag der internationalen Luftfahrtmesse in Farnborough eine positive Bilanz gezogen. Die Messe habe sich gelohnt. Freuen sich die Anleger mit dem Hersteller?
Die freuen sich wirklich. Die Aktien 1,5% im Plus. Aber wenn wir den Blick ein bisschen weiten auf die Flugzeughersteller, es gibt ja weltweit zwei ganz große Konzerne, Boeing und Airbus. Boeing hat sehr viele Aufträge bekommen, bei Airbus sieht es mager aus. Dennoch ist man bei Airbus sehr zufrieden. Ja, und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Stefan Schöppner von der Commerzbank gesprochen. Wie das alles zusammenpasst, wollte ich von ihm wissen. Hier seine Antwort.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass Boeing einfach noch mehr Aufträge braucht, ja, um sich auf die Aufholjagd zu machen. Airbus hat ja mittlerweile Boeing überholt in den letzten Quartalen, diesen einsamer Weltmarktführer, und die Orderbücher sind voll.
Viele Branchen haben mit Lieferengpässen zu kämpfen, da fehlen Teile. Geht es den Flugzeugbauern genauso?
Ich rechne damit, dass das bei den Flugzeugbauern genauso ist. Details bleiben offen und sind spannend und die werden rauskommen in den nächsten Berichterstattungen.
Noch sind die Auftragsbücher pickepacke voll. Wird das so bleiben?
Ich rechne damit, dass die Auftragsbücher voll bleiben. Die Menschen wollen einfach wieder verreisen, sowohl privat als auch in Form von Dienstreisen. Das wird zwar teurer, aber die Auftragsbücher bleiben voll.
Auch wenn die Kerosinpreise steigen, auch wenn Fliegen immer teurer wird?
Ja, auch wenn Fliegen immer teurer wird, es sieht im Moment so aus, als ob die Menschen zuerst woanders sparen.
Stichwort Nachhaltigkeit. In der Autobranche ist die E-Mobilität ein ganz großes Thema. Bei den Flugzeugen sieht es ein bisschen anders aus. Man kann ja ein Flugzeug nicht so einfach an die Steckdose stecken.
So ist es. Das ist physikalisch sehr schwierig, Akkus mitzunehmen. Die hätten dann ein enormes Gewicht. Das würde zu enormen Ineffizienzen führen. Was wir uns im Moment eigentlich noch am ehesten vorstellen können, bei den großen Passagierflugzeugen, dass da mit Biotreibstoffen geflogen wird. Auf der einen Seite bei den kleinen Fliegern, also so bei kleinen Privatfliegern, da kann es vielleicht sein, dass mit Propellerantrieb und mit Batterien das geht, aber bei den großen Fliegern eben nicht.
Ist Nachhaltigkeit in diesem Bereich denn überhaupt möglich?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich weiß es auch nicht, weil die Biotreibstoffe müssen ja irgendwo herkommen. Das heißt dann entweder aus Abfall oder dass da entsprechende Produkte angebaut werden müssen. Und das würde dann ja zulasten der Lebensmittelproduktion gehen. Ich bin mal gespannt, wie das gelöst werden soll. Ich sehe da noch keinen richtigen Weg im Moment.
Nun arbeiten ja sowohl Airbus als auch Boeing an Konzepten, wie sie nachhaltiger werden können oder wie CO2-Ausstoß kompensiert werden könnte. Wie realistisch sind solche Modelle denn?
Also realistisch sind solche Modelle, dass die Triebwerke, die momentanen Triebwerke, noch ein bisschen effizienter werden. Große Revolution, da arbeiten die Fluggesellschaften dran, weil die das einfach müssen aufgrund des öffentlichen Drucks. Aber ich rechne da nicht mit schnellen Ergebnissen und schnellen Lösungen, dass wir sowas in ein paar Jahren in der Luft sehen. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich.
Welche Perspektive haben denn die Flugzeugbauer?
Die haben eine sehr gute Perspektive, weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt, große Entfernungen zu überbrücken. Und dafür braucht man einfach Flugzeuge. Und da muss man dann sehen, wie sich dann die Kosten ja in der Wertschöpfungskette verteilen. Wer dann eben was bezahlen muss, zu welchen Lasten es geht. Aber am Ende kann es nur so sein, dass es für den Verbraucher teurer wird.
In vielen Bundesländern beginnen jetzt die Ferien. Wenn wir zu den Flughäfen schauen, es ist voll. Sind das goldene Zeiten auch für die Fluggesellschaften?
Ja, das sind schwierige Zeiten für Fluggäste im Moment, aber für Fluggesellschaften sind es gute Zeiten, weil die haben entsprechend ja ertragsschwächere Flüge gestrichen, weil sie da eben kein Personal haben, weil die Flughäfen das nicht abwickeln können, konzentrieren sich dann auf die ertragsstarken Flüge auf der einen Seite und das zweite, die Kerosinpreise, die wurden schon eingekauft, naja, jetzt für den Sommer so um Weihnachten rum, das heißt, da gilt noch die alte Kostenstruktur. Man muss dann sehen, wie das dann sein wird, wenn das ausläuft und wenn die Preiserhöhungen, die ja so richtig mit dem Ukraine-Krieg gestartet sind, wenn die dann wirklich bei den Fluggesellschaften ankommen. Ich rechne damit ja im Winterhalbjahr, also im Herbst, Winter. Und da muss man sehen, wie es weitergeht. Dann werden die Karten neu gemischt.
Das sagt Stefan Schöppner von der Commerzbank. Und vielleicht noch ein kurzer Blick auf den Aktienkurs von Airbus. Die Papiere steigen um 1,3%.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für die Produktion von Batterien für E-Autos, wird derzeit überwiegend eingeführt, kann aber auch in Deutschland gewonnen werden, unter anderem aus Thermalwasser in der Tiefe des Oberrheingrabens. Genau ist das Ziel des australisch-deutschen Startups Vulkan Energie, das im südpfälzischen Insheim bei Landau Tiefenwasser für die Erdwärme fördert und das Lithium daraus gewinnen will. Allerdings unumstritten ist das Projekt nicht. Unsere Korrespondentin für das Bundesland Rheinland-Pfalz, Anke Petermann, war in der Pilotanlage in Insheim.
Drei von Tiefenwasser durchströmte Säulen, außerdem viele Knöpfe und Ventile zum Nachjustieren und Optimieren, erläutert Horst Kräuter, Mitgründer von Vulkan Energieressourcen. Die erste Vulkan-Pilotanlage wirkt wie ein kleines Labor in einer der Hallen des Geothermiekraftwerks Insheim. Das für die Stromproduktion genutzte 164 Grad heiße Tiefenwasser kommt in der Pilotanlage um 100 Grad kühler an.
Wir kriegen also 95% des Lithiums aus dem Thermalwasser raus.
Für den August kündigt der promovierte Geologe und Vulkan-Geschäftsführer eine Demonstrationsanlage an, angesiedelt am Geothermiekraftwerk im benachbarten Landau, errichtet in 9 Überseecontainern. Parallel baut Vulkan derzeit eine Weiterverarbeitung im Chemiepark Höchst in Frankfurt am Main auf, ebenfalls zunächst als Demonstrationsanlage. Eine klimaneutrale einheimische Lithiumproduktion verspricht das Unternehmen, das die Energie des heißen Wassers nutzt. Warum aber ist ein reger Tanklastverkehr zwischen der Südpfalz und Frankfurt Höchst geplant? Weil das Lithiumchlorid in einer Raffinerie in hochreines Lithiumhydroxid umgewandelt werden muss, sagt Horst Kräuter. Das weiße Pulver, extrem ätzend, gefährlich für Wasserorganismen, aber äußerst begehrt für die Herstellung von Autobatterien. Im Produktionsprozess wird Salzsäure frei, in Höchst wird sie zerlegt in Wasserstoff und Chlorgas.
Und dieses Wasserstoff und dieses Chlor können wir im Chemiepark an die Nachbarn verkaufen.
BASF Ludwigshafen ist viel näher, hatte aber keinen Platz mehr. Doch Frankfurt Höchst bietet laut Kräuter eine aussichtsreiche Kooperation.
Wir brauchen schon eine große Fläche, um aus allen Extraktionsanlagen, die wir hier in der Region planen, das Lithiumhydroxid zu raffinieren. Und in Frankfurt Höchst hat es gut gepasst, zumal wir dort mit einer Firma zusammenarbeiten, die Elektrolyse-Spezialist ist, die Firma Nobian. Die hat da schon eine Elektrolyseanlage stehen und wir bauen unsere daneben. Das sind also wertvolle Synergien.
Doch noch müssen die geplanten Extraktions-, also Förderanlagen in der Südpfalz und in Baden erst umgesetzt werden. Gegen Skeptiker, die um das saubere Grundwasser und die Standsicherheit von Häusern und ganzen Orten im Oberrheingraben fürchten. Vulkan fasst anders als die Vorgänger für die Erdwärmeförderung keine undurchlässigen Gesteine ins Auge, sagt der Explorationsgeologe Tobias Hochschild.
Wir haben andere Erschließungsziele. Wir werden insbesondere Strukturen in einem Gesteinskörper, der porös ist, erschließen, um dort eine große Menge an Wasser gewinnen zu können. Und das unterscheidet die Projekte von den bisher dagewesenen. Und es ermöglicht uns, den energetischen Rohstoff Erdwärme und auch den Rohstoff Lithium über Jahrzehnte abzubauen und zu gewinnen.
Eine Prognose, die sich derzeit allerdings nicht überprüfen lässt. Vulkan-Geschäftsführer Kräuter ist überzeugt,
dass wir im Jahr 2025 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr produzieren können. Das reicht für etwa 1 Million Automobilbatterien. Wir haben einen Kapitalbedarf von 1,7 Milliarden, um diese 40.000 Tonnen entwickeln zu können. Wir können am Aktienmarkt Kapital einwerben. Es ist Stellantis als Automobilkonzern bei uns eingestiegen mit einer Finanzierung von 50 Millionen Euro. Das Fremdkapital von Banken wird später dazukommen. Wir sind sicher, dass diese Finanzierung funktioniert.
Mit 70% Fremdkapital. Nicht alle Marktbeobachter teilen Kräuters Optimismus. Aber für erstrebenswert halten viele, dass man die europäische Batterieherstellung mit einer einheimischen Lithiumproduktion aus der Abhängigkeit des Hauptlieferanten China zu lösen versucht.
Danke, Petermann, über ein umstrittenes Projekt zur Lithiumgewinnung in Deutschland. Wenn Filme gedreht werden, dann werden für das Geschehen vor der Kamera nicht nur Schauspieler benötigt, am besten gute oder zumindest bekannte. Eine geeignete Umgebung muss gefunden werden, wenn nicht alles aus dem Computer kreiert wird. Und dann werden meist auch noch Komparsen gebraucht, die im Hintergrund agieren. Und in den Filmen, in denen Massenszenen gedreht werden sollen, da werden auch massenhaft Komparsen benötigt, wie bei der Filmreihe Die Tribute von Panem. Ab Mitte August wird im Großraum Duisburg die Vorgeschichte dieser Filmreihe gedreht. Und dazu wurden und werden gleich 3000 Komparsen gesucht. Und diese Aufgabe hat die Agentur EIK übernommen, wo Klaus Deuse zu Besuch war.
Für Fans gibt es kein langes Überlegen, zu welchem Leinwandepos diese Musik gehört. Und zwar zur weltweit erfolgreichen Reihe Tribute von Panem, eine Dystopie über die Zukunft der Gesellschaft, deren 14 Bewohner in 14 aufgeteilten Distrikten leben. In dem reichen regierenden Kapitol und den 13 umliegenden ärmeren, aus deren Reihen jedes Jahr eine Art Gladiator ausgelost wird.
Und so wurde beschlossen, dass die 12 Distrikte von Panem jedes Jahr einen jungen Mann und eine junge Frau zwischen 12 und 18 Jahren als Tribut darbringen, sie in der Kunst des Überlebens ausbilden und sie darauf vorbereiten, bis zum Tode zu kämpfen.
Rund 3 Milliarden US-Dollar haben die bisherigen 4 Filme eingespielt. Und nun laufen die Vorbereitungen für den 5. Teil auch in Deutschland. Denn gesucht werden hierzulande 3000 Komparsen im Alter von 8 bis 80 Jahren für die Dreharbeiten rund um Duisburg. Die Fäden für dieses umfangreiche Casting laufen bei der Agentur EIK im nordrhein-westfälischen Ennepetal zusammen. In einem nach außen unauffälligen Büro, hinter dessen verglaster Front zur Straßenseite man eher eine örtliche Versicherungsagentur vermuten würde. Auch drinnen spürt man kaum einen Hauch vom Glamour der Filmwelt. In langen Regalen reihen sich zahllose Aktenordner, die die Angaben zu Alter, Aussehen, Frisur und Statur bis hin zu sportlichen Fähigkeiten von Komparsen enthalten. In Zeiten von Corona haben sich Burkhard Eick und Mitgeschäftsführer Gregor Weber für ein Online-Casting entschieden, sodass ein Großteil ihrer Arbeit am Computer mit der Sichtung der Bewerbungen stattfindet. Für die Tribute von Panem gilt es immerhin, ganz besondere Vorgaben der Regie umzusetzen, sagt Gregor Weber.
Es müssen ja möglichst schlanke Menschen sein, das liegt in der Natur der Sache, in der Geschichte, weil wir die Distriktbewohner suchen, denen es nicht so gut geht. Also besonders schlanke Menschen sind gern gesehen oder auch Leuten, denen man ein Arm oder Bein fehlt, das ist super für uns.
Diese Kleindarsteller sollen vor der Kamera schließlich das Elend in den Distrikten verkörpern. Im Online-Bewerbungsbogen wird darum so ziemlich alles abgefragt, um passende Kandidaten herauszufiltern. Von der Augenfarbe über das Gewicht, vom Brustumfang bis zur Jeansweite und ob Körperteile fehlen, ob es auffällige Narben im Gesicht, am Hals oder Händen gibt, ob Bewerber auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen sind. Gesucht werden auch Komparsen, die über eine militärische Grundausbildung verfügen. Fehlen darf auch nicht die Antwort auf die Frage, ob die Bewerber bereit sind, nackt vor der Kamera zu agieren oder sich die Haare abschneiden zu lassen.
Wichtig ist, dass es ausdrucksstarke Gesichter sind. Gerne auch natürlich scharf geschnittene Gesichtszüge, dass es halt historisch auch passt, das Ganze. Wir sind ja da in einer Dystopie, das ist ja eine ferne Zukunft sozusagen.
Aus ganz Deutschland haben sich für ein Mitwirken bisher über 42.000 Frauen und Männer beworben. Zusammen sitzen Eick und Weber dann vor dem Computerbildschirm, nehmen sich Zeit und schauen genau hin, ob ein Bewerber zum geforderten Panem-Profil passt.
Dieser Herr, der ist um die, sage ich mal, 45 steht da. Schlankes Gesicht, schlanke Gestalt.
Guck mal nach der Konfektionsgröße, 50 bis 52. Ich bin wieder lieber für 48, 50 in dem Moment.
Oder 46.
Sowas ja, kann man
wissen
natürlich
wir nicht, jetzt, ne? Kann man aber generell sieht er ja schlank aus. Einige ja. Herren wissen manchmal auch nicht ihre Konfektionsgröße richtig, aber so vom Foto könnte der schon passen. Naja.
Kommt dieser Bewerber in die Endauswahl, dann winkt ihm pro Drehtag eine Gage von 105 Euro. Hinzu kommen 30 Euro für die mehrstündige Kostüm- und Maskenprobe. Viele, sagt der seit 22 Jahren im Castinggeschäft erfahrene Burkhard Eick, machen mit, weil sie Fans der Reihe seien und einfach mal dabei sein möchten. Und so mancher mag womöglich doch hoffen, entdeckt zu werden. Weit über 300 Projekte hat die Agentur bisher betreut. darunter die Erfolgsserie im TV Mord mit Aussicht und seit Jahren bereits die ARD-Tatort-Krimis aus Dortmund, Köln und Münster, für die jeweils um die 150 Kleindarsteller gesucht werden. Für bestimmte Nebenrollen in diesen Krimis muss man nach den Worten von Burkhard Eick vorher genau prüfen, ob die Bewerber dafür auch die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen.
Ja, also als Leiche hat man ja auch besondere Aufgaben. Entweder man wird erstochen oder man wird erdrosselt oder man schwimmt als Wasserleiche mit dem Kopf nach unten. Also da sind schon auch gewisse Anforderungen gestellt, indem man dann eben auch mal für 30 Sekunden die Luft anhalten muss.
Und als Leiche auf dem Seziertisch von Professor Börne darf man auch nicht zucken, wenn der mal mit dem Skalpell anrückt. Mit Komparsen beschickt hat man unter anderem außerdem die Manns unter der Regie von Heinrich Bolleur, die TV-Eventserie Babylon Berlin und die Hindenburg. Gerade bei Historienfilmen, sagt Gregor Weber, kommt es auf eine genaue Auswahl der Komparsen an.
Heutzutage sind die Menschen eher größer und häufig auch etwas von der Statur korpulenter als früher. Und natürlich maskentechnisch heutzutage ist jeder Zweite gefühlt tätowiert, gepierst. Es gibt gesträhnte Haare, Sonnenbankbräune. Das sind alles natürlich optische Eindrücke, die man bei historischen Sachen eher nicht sehen darf.
Und natürlich ebenfalls nicht bei dem fünften Teil der Tribute von Panem-Reihe mit dem Titel Das Lied vom Vogel und der Schlange, der 64 Jahre vor dem ersten Band der Originaltrilogie spielt. Im Mittelpunkt der Handlung mit Hauptdarstellerin Rachel Zegler stehen die 10. Hungerspiele. Geplanter Filmstart in den USA und wahrscheinlich auch in Deutschland ist der 17. November 2023. Für Burkhard Eick und Gregor Weber gibt es vor dem Computer in ihrem Büro in Ennepetal derzeit weiterhin noch jede Menge Fotos zu sichten.
Soweit das Firmenporträt von Klaus Deuse über eine Agentur für Filmkomparsen. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Erstes Thema hier. Zum ersten Mal seit 11 Jahren hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen angehoben.
Einen überfälligen Schritt nennt die Süddeutsche Zeitung die Entscheidung. Die Notenbank setzt damit das Signal, dass sie entschieden gegen die hohe Inflation ankämpfen will. Und sie beendet die unselige Phase der Negativzinsen, die die Welt für Sparer seit Jahren auf den Kopf stellt. Viele Menschen haben diesen historischen Tag lange herbeigesehnt und doch macht sich keine Erleichterung breit. Die Vorteile, die Sparern und Banken durch die Zinswende zuteil werden, sind gering im Vergleich zu den Risiken, denen die Wirtschaft derzeit weltweit ausgesetzt ist. Da ist zum einen die Inflation von fast 10% in Europa. Mit der starken Zinserhöhung zeigt die EZB auch, dass sie das Problem lange Zeit unterschätzt hat. Wenn sie schon früher einen kleineren Zinsschritt getan hätte, müsste sie jetzt keinen so großen machen. Für weitaus problematischer als den Zinsschnitt hält das Handelsblatt ein weiteres gestern vorgestelltes Instrument, mit dem die EZB, Zitat, hochverschuldeten Ländern wie Italien helfen will, wenn deren Staatsfinanzierung zu teuer wird. Der Haken dabei? Die Geldpolitiker wollen sich zwar auch auf die Expertise anderer Institutionen verlassen, aber letztlich selbst entscheiden, ob diese Bedingungen eingehalten wurden. Damit wird die EZB enorm politisiert. Die nicht gewählten Entscheidungsträger dort bewerten die Politik gewählter Regierungen und unterstützen sie oder lassen sie hängen. Das ist fast noch schlimmer, als wenn die EZB einfach ihre Regeln etwas gedehnt und unter der Hand bei Krisen in den Markt eingegriffen hätte. Denn wenn es brennt, meckert niemand, wenn jemand löscht. Die Frankfurter Rundschau kommentiert die Gaslieferungen aus Russland, die gestern wieder angelaufen sind. Der vollständige Lieferstopp und die ganz große Eskalation bleiben zumindest vorerst aus, immerhin. So verständlich die Sehnsucht nach Zeichen der Hoffnung in diesen düsteren Zeiten auch ist, einer Illusion sollten wir uns nicht hingeben, dass die Gaskrise nun vorbei ist. Die Wiederaufnahme der Lieferung bedeutet allenfalls eine kleine Verschnaufpause im Wirtschaftskrieg. Zumal das Verwirrspiel des Kremls bereits munter weitergeht. Schon das Hin und Her bei den angekündigten Lieferungen war eine Provokation. Die Verbreitung von Desinformation, Unsicherheit und Chaos ist eine Disziplin, in der es Wladimir Putin in den zurückliegenden Jahren zu einiger Größe gebracht hat. Das aus deutscher Sicht perfide an der Situation ist, dass es nun an Putin liegt, wie die Sache weitergeht. Es bleibt deshalb der einzig richtige Weg, so schnell wie irgend möglich die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren, sich nicht kirre machen zu lassen, kommt noch hinzu.
Und mit diesen Hinweisen auf Provokation, Verwirrspiel und Unsicherheit endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Petra Enzminger begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Bahn und den hohen Krankenstand und was das für Folgen hat an einem Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, und zwar dem Rhein-Sieg-Kreis. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.